Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei der Aufnahme dieser Podcast-Episode sind keine Tiere zu Schaden gekommen.
Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier.
Herzlich willkommen zur 14. Folge von Ich glotz TV, dem Fernsehpodcast des Berliner Kurier. Mein Name ist Domescu Möller und mit mir glotzen mein Kollege Florian Thalmann.
Hallo.
Und unser Chef Michael Heun, der schon wieder irgendwo draußen sitzt.
Ja, guten Tag. Ja, Urlaub ist für mich draußen, findest du nicht? Ich sitze wieder auf einer Terrasse, hast du recht. Heute kein Vogelzwitschern, heute eher Wind.
Wind.
Also von potenziellen Geräuschkulisse eher Wind.
Ich höre zum Glück noch nichts, sonst hätten sich mir schon die Fingernägel hochgerollt und mein Gehirn sich mit der Frage beschäftigt, wie ich das wohl rauskriege. Aber
Tontechnik, das lässt du drin, das sind Effekte, da freuen sich die Leute, wenn sie mal ein bisschen Wind hören. Ist auch norddeutscher Wind. Ich bin gegen meine Planung nämlich noch in Hamburg. Eigentlich hatte ich nämlich geplant, die ganze Woche in Hannover zu sein, beziehungsweise bei Hannover, aber da ist mal wieder Frau Corona dazwischen gekommen.
Warum ist das eine Frau?
Für mich ist Corona eine Frau. Weil das habe ich für mich so festgelegt. Ich
finde, dafür Corona, gibt es böse Briefe.
Ja, das macht nichts. Das, ich finde einfach ganz schlicht, weil es danach klingt. Oder?
Wegen Corinna, meinst du?
Ja, weiß ich nicht. Ich finde, es klingt einfach eher weiblicher. Ich verbinde damit keinerlei Schuldzuweisungen. Also um das dann gleich auch mal zu sagen. Naja, auf jeden Fall eben ein Fall, der dazu führte, dass Menschen sich separieren mussten und damit Wohnräume belegten, die ich nicht belegen konnte. Wie das halt, wir kennen alle, glaube ich, solche. Deshalb noch in Hamburg, aber demnächst auch irgendwann in Hannover. Schauen wir mal, von wo ich mich nächste Woche melde.
Wir sind sehr gespannt auf jeden Fall. Flo, du meldest dich aus deinem abgedunkelten Zimmer.
Ich melde mich aus meinem abgedunkelten Zimmer, du hast vollkommen recht. Und ich habe halt was total Schönes für euch. Nachdem du dich neulich darüber lustig gemacht hast, über meinen XXL-Rammstein-Becher, dachte ich, nee, die Blöße gebe ich mir heute nicht. Heute habe ich einen Helene-Fischer-Becher.
Ein kleiner.
Wie heißt das? Ist der Tourname da noch drauf?
Farbenspiel.
Ah,
das ist ein paar Jahre her. Mir ist nämlich eingefallen, damit zelebriere ich nochmal nachträglich die Tatsache, dass wir letzte Woche über die heile Welt des Schlagers gesprochen haben. So schön, ne? Wir erinnern uns. Ja. Habe ich euch eigentlich mal erzählt, dass ich mal einen ganz bösen Brief bzw. eine Nachricht bekommen habe vom Andrea Berg Fanclub? Ich habe nämlich mal eine Konzertkritik geschrieben über ein Konzert von Andrea Berg und habe es, sagen wir mal, ein wenig zerrissen. Und daraufhin bekam ich eine ganz, ganz böse Nachricht von irgendeiner ersten Vorsitzenden des Andrea Berg Fanclubs in irgendwo Worpswede, schieß mich tot. Ne?
Und jetzt kriegst du den nächsten Brief, glaube ich.
Die mir schrieb, wie unfassbar das sei, wie ich das zerrissen hätte und das wäre so schlimm und bla bla. Und der beste Satz war am Ende: Warum schicken Sie einen solchen Reporter zu so einem Konzert? Das ist bestimmt ein Helene Fischer-Fan. Und da dachte ich, das ist wie Hooligans beim Fußball.
Ja, Bayern oder? Und Dortmund-Fans oder so. Also, oder Schalke und Dortmund am besten.
Aber ich stecke da jetzt nicht drin, aber hassen sich Helene Fischer und Andrea Berg-Fans?
Ich habe keine Ahnung. Ich kann nur sagen, um das jetzt wieder ein wenig zu relativieren, ich mag sie beide. Denn ich könnte euch jetzt auch noch meinen Andrea Bergbecher zeigen, den ich für meine Stifte verwende.
Sehr gut, aber das würde ich jetzt als aus Sicht des Andrea Berg Fanclubs Wusterwede dann doch schon mal irgendwie wieder kritisieren, weil aus dem einen trinkst du lässt ihn nah an dich heran. Wasser ist irgendwas Lebensspendendes und aus dem anderen, da stellst du Stifte hinein, also wie ein Keller.
Aber den Stiftbecher sehe ich jeden Tag, den anderen
als,
nicht.
Als nächstes kriegen wir jetzt einen Brief vom Bürgermeister von Worpswede, den Domi gerade als Wusterwede degradiert hat. Ich weiß,
Wundert, warum er gar keinen Andrea Berg-Fanclub hat, aber ich weiß wirklich nicht mehr, von wo die kam. Müsste ich jetzt nachgucken, aber...
Ja,
so viel zum Thema heilige Lagerwelt. Das wollte ich noch ergänzen. Fiel mir aber natürlich wie immer erst nach der Aufzeichnung ein.
Ich wusste nicht, dass die sich, also dass das irgendwie zwei Fraktionen sind.
Aber doch, ich kann mir das schon, also grundsätzlich ist es logisch. Also ich stecke da jetzt auch nicht ganz drin, aber es gab doch mal diese Böhmermann-Enthüllung über die Schlagerwelt.
Ja.
Dieser Silbereisen-Kosmos, die mit diesem einen nicht Mäzen, aber irgendwie Produzenten, Schlager, Strippenzieher da zusammenhängen. Und da ist, beziehungsweise war Helene Fischer ja recht wahrscheinlich ja auch irgendwie dran. Und Andrea Berg hat doch mit ihrer Schwiegertochter Vanessa Mai und ihrem Mann, der auch Produzent ist, vielleicht quasi wirklich so dieses Gegengewicht. Und das kommt auch in der Branche an.
Das kann sein.
Ja. Und bei den Fans an. Bei den Fans an, meine ich.
Ja, ja. Ich habe auch eine Andrea Berg-Geschichte, die traue ich mir jetzt aber nicht. Die verschiebe ich nochmal um 1, 2, 3 Folgen, aber bei Gelegenheit mal, weil sonst wird mir der potenzielle Sturm der Entrüstung, der da auf uns niedergehen könnte, vielleicht zu groß. Und so. Das war auch lustig. Andrea Berg mag sich auch sehr selbst. Also, das kann ich sagen. Die findet sich schon auch ganz prima, so selber.
Da glaube ich, Andrea Berg ist, glaube ich, auch mal beim Jena Brückenfest aufgetreten, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da war ich 13 und das erinnere ich irgendwie. Aber die Kamsdorfer Brücke, ja, die Kamsdorfer Brücke wurde eine ganz wichtige Verkehrsader in Jena zwischen der Innenstadt und Jena Ost, dem Stadtteil, in dem ich gewohnt habe. Mhm. Und die war eine Zeit lang gesperrt, weil, naja, Brücken lange nicht saniert, scheiße, wir können jetzt nichts machen, was machen wir? Wir sperren sie jetzt erstmal 2 Jahre und bohren alles auf. Super. Und jedenfalls als die dann wieder halb befahrbar war, bevor sie eröffnet wurde, wurde sie mit einem großen Brückenfest eröffnet und ich glaube, dort ist Andrea Berg aufgetreten. Das war meine erste Verbindung
zu ihr. Toll, dass Jena seine Feste unter der Brücke feiert.
Auf der Brücke.
Also entschuldige bitte. Ja, ich dachte nur so.
Es gibt aber in Nürnberg ein Brückenfestival, da wird unter einer Brücke gefeiert. Das war auch sehr schön.
Verstehe. Weißt du, ich bin aus Hannover, da feiern wir nicht.
Nee, das habe ich mir gedacht. Das ist ja
in 5 Minuten haben wir sonst mit allen Städten dieses Landes
verdorben. Aber ich muss ganz wirklich, ehrlich wirklich sagen, Hannover finde ich wirklich, also ich kenne von Hannover auch nicht mehr als den engeren Umkreis um den Bahnhof und ich musste da mehrfach umsteigen und hatte da eine längere Zeit, mich dort herumzutreiben. Also wirklich nicht schön.
Aber vielleicht. Ich liebe Hannover.
Da breche ich jetzt wirklich eine Lanze dann mal kurz, sicherheitshalber müssen wir jetzt nicht vertiefen, aber ich halte Hannover für eine der meist unterschätzten Städte überhaupt und finde es wirklich, wirklich super schön, super grün und viel besser als sein Ruf. Aber das nur so am Rande. Die Gegend um den Hauptbahnhof ist jetzt nicht die Stelle, die das beweist. Das gebe ich gerne zu.
Ich finde Hannover großartig, aber ich wette, du weißt nicht, warum.
Sag's mir.
Weil... wenn ich gerade nicht Fernsehen gucke, wisst ihr ja vielleicht, dass eines meiner großen Hobbys Geocaching ist. Oh ja. Diese Schnitzeljagd, ne, mit GPS-Gerät, wo man so irgendwo hingeht und dann so versteckte Behälter sucht. Und Hannover ist die inoffizielle Geocaching-Hauptstadt Deutschlands, weil die dort erkannt haben, dass man damit Touristen anlocken kann. Und die haben eine Firma, die irgendwie in Zusammenarbeit mit den Stadtbehörden und mit Tourismus GmbH und was auch immer Geocache-Runden versteckt und jedes Jahr fahren einfach tausende Menschen hin, nur um deren Geocaches zu suchen. Hm. Einfach mega gutes Konzept. Ich war da auch schon und fahre auch dieses Jahr im September wieder hin.
Ja, jeder wie er mag. Nein. Gut, ich bin auch geboren, ich muss das aber, ich habe da ja nun auch schon gelebt und so und da kann man sehr gut leben. Also das ist wirklich nicht halb so schlimm. Ich sage jetzt mal Nürnberg, Erlangen, wo ich auch immer nur kurz mal war oder ein paar Tage, auch mal meine Druckerei war.
Oh, die Druckerei,
selber, stimmt. Selber eine Zeitschrift gemacht habe und so. Deshalb war ich da häufiger, manchmal auch mehrere Tage und so. Und also ich sag mal so, dann bin ich lieber in Hannover. Hey, so wie ich das da kennengelernt habe. Ja.
Hast du in Nürnberg auch in den Druckerduschen geduscht?
Nein.
Ach, schade. Ich habe das einmal gemacht in der Druckerei, einfach nur, weil ich es machen wollte, nachdem ich dort eine Führung hatte. Das war interessant. Ein bisschen gruselig in den Druckerduschen, weil da erstmal so ganz viele Spinde sind, aber ja doch, das habe ich einmal gemacht.
Sehr gut.
Hört ihr nicht her? Reden wir übers Fernsehen. Ich habe nämlich letzte Woche ein bisschen ferngesehen. Und zwar was ich sonst nie schaue. Und das lag an einem, an einem Umstand, der damit zusammenhängt, dass unsere Morgenfee ist ja gerade im Urlaub. Das heißt, ich springe jetzt immer ein und arbeite morgens und das heißt, mein Sportprogramm morgens fällt weg, also muss ich das nachmittags bis abends machen. Und gestern Abend bin ich dann auf mein Trimrad gestiegen und normalerweise gucke ich da Sport, aber irgendwie war mir nicht danach, also habe ich die App RTL Plus aufgerufen, weil Flo ja gesagt hat, man kann da so schön viel entdecken.
Ja.
Und jetzt ratet doch mal, was habe ich dort wohl entdeckt?
Ja, und? Woher sollen wir das jetzt wissen?
Ja, was Altes. Das ist wirklich eine sehr offene Frage, die ich dort gestellt habe.
Ja, das ist richtig.
Wir haben über dieses Format schon geredet und das ist ein wirklich, wirklich altes Format.
Oh, geil. Lass uns Ratespiel draus machen.
Genau, es ist, wir haben darüber schon gesprochen, es ist ein wirklich, wirklich altes Format. Jetzt gebt ihr beide den Tipp ab und danach gebe ich euch noch einen Tipp.
Wirklich alt, aber kannst du nur mal eingrenzen, welche Richtung? Ist es eine Serie? Ist es eine Show?
Eine Serie.
Eine schrecklich nette Familie.
Ich sag Ritas Welt.
Ich würde sagen, es ist noch älter und es ist schon ein guter Hinweis, dass ich, während ich es gesehen habe, auf einem Fahrrad saß. Denn einer aus unserer Runde saß auf einem Fahrrad, um es zu sehen.
Quasi, ja, Flo, um schneller dorthin zu kommen. Da kommst nur du in Frage.
Weiß noch mal, das habe ich jetzt nie ganz gerafft.
Also während ich auf dem Fahrrad saß, als ich es gesehen habe, hat sich einer aus dieser Runde aufs Fahrrad geschwungen, um rechtzeitig vorm Fernseher sitzen zu können, um es sehen zu können.
Dennis, er hat Dennis gesehen. Er hat Dennis gesehen.
Ich habe gestern...
Er hat Danza gesagt, aber okay.
Oh, er rafft es nie.
Ich habe gestern zum allerersten Mal in meinem Leben eine Folge Dallas gesehen.
Geil.
Die erste Folge. Und ich
die allererste,
bin,
echt?
Die allererste, oh, die Familie cool. Oder was weiß ich. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin angemessen verstört.
Ja, zu Recht. Warte mal, lass mich ganz kurz überlegen, ob ich wirklich mitfall. Fängt das nicht an mit Szene, oh Gott, in einem roten Mercedes Cabrio fährt Bobby Ewing in die
Tankstelle
an? Oder
Tankstelle, nee, der fährt zur Tankstelle.
Ah, okay.
Und er hat schon die Pamela auf dem Beifahrersitz. Ja.
Aber ist noch nicht mit ihr verheiratet, ne?
Doch, er ist schon mit ihr verheiratet, aber okay. Das weiß nur noch niemand.
Ah, so war das, ja. Okay.
So, und die nächste Szene ist dann gleich, wo dann quasi, ich glaube, Pamelas Bruder ist das da, so ein Hearing mit irgendeinem Mitarbeiter von Ewings hat und JR ganz erbost darüber ist, dass jemand anprangert, dass er Leute besticht, um mit seiner Ölfirma mehr Geld zu machen. Ich glaube, das ist
man muss die Charaktere ja einführen, so dass man es schnell versteht. Ne?
Genau. Dann, ich fasse nur kurz zusammen, was mir so in Erinnerung geblieben ist. Dann findet Pamela die ganzen Bestechungsgelder in dem Koffer von Bobby und der sagt, ja, wir müssen die Leute halt bestechen. Und Pamela sagt, ja, es leuchtet irgendwie auch ein. Und die nächste Szene spielt dann auf dieser South Fork Ranch. Wo JR seinen Vorarbeiter darum bittet, doch bitte seine Nichte, wahrscheinlich ist die so ungefähr 16, in die Schule zu fahren, damit die recht regelmäßig in die Schule kommt. Und
Lucy,
dann kommt aber
oder?
Lucy, genau. Ja. Mhm. Und dann kommt aber heraus, dass Lucy gar nicht in der Schule ist, weil sie eben ein, also Lucy in meinen Augen, ich habe wirklich nur die erste Folge gesehen, korrigiere mich, wenn später irgendwas wenn später irgendwie dann halt noch was erklärt wird oder was weiß ich, aber Lucy ist offenbar die psychisch durchaus labile Tochter, die richtig? Von JR entführt wurde, von ihrer Mutter entführt wurde, also das so hat sie es zumindest dargestellt, dass das schon irgendwie ein Fall von Kindesentführung ist, weil ihre Mutter mit ihr von dieser Ranch abgehauen ist. Und dann hat JR sie quasi entführt und zurück auf diese Ranch geholt. Und jetzt hat sie mit 16 ein Verhältnis mit JRs Vorarbeiter.
Ray. So. Ja, du, jetzt ist natürlich das Problem. Also all diese Figuren, die genannten Figuren, die stehen ja fast alle viele Jahre durch.
Ja.
So, und das kannst du natürlich als Autor nicht hinkriegen, ohne dass die Dinge da durchaus sehr wechselnd sind, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Ich möchte jetzt aber nicht spoilern, wie Lucy sich noch so entwickelt und wie, wo, mit wem und so. Aber von daher grundsätzlich, also dass das eine Entführung war, weiß ich nicht, würde aber ins Bild passen, spielt nachher, glaube ich, auch keine große Rolle mehr.
Sie ist jetzt nur einmal da. Ich glaube, sie.
Ja, genau.
So hat sich mir jetzt auch eingeprägt, dass sie da jetzt, glaube ich, im Nachhinein jetzt auch nicht so mega unglücklich ist, aber sie hat dann Pamela eben ihre Geschichte kurz einmal in einem einminütigen Dialog halt dargebracht und dann war es halt, ja, und dann mein Vater, der hat halt auch mal hier gelebt und der hat ja diese 15-Jährige geschwängert, das war meine Mutter und dann ist meine Mutter mit mir abgehauen, aber JR hat mich mit seinen Männern zurückgeholt. Also, ja, so das ist das. Schon eine Art Kindes.
Ja, ja, gut. Klar. Die Interpretationen sind da vielleicht unterschiedlich, aber ja,
es war schon interessant, ehrlich gesagt. Also
das ist toll.
Mir war gar nicht klar, um was es da geht bei Dallas. Ich dachte halt, das ist halt so eine Feel-Good-Serie, bevor ich das erste Mal gesehen habe. Oh, das ist es ja. Also
permanente Intrigen. Es gibt eben eigentlich die zwei Familien. Das ist ja das Problem an der Ehe von Bobby mit Pamela, dass er quasi, das ist das alte Motiv, was wir angefangen bei Romeo und Julia über West Side Story überall haben, also zwei konkurrierende Gruppen und ein Paar verliebt sich über die Grenzen des Bösen hinweg. Und so ist es ja bei denen auch. Und so steht Pamela eben immer zwischen den Fronten, ihr Bruder auf der einen, JR meistens auf der anderen Seite und Bobby, der dann seine Loyalität meistens JR schenkt und dann damit Ehekrisen auslöst und so, da eben ganz viel. Und all die anderen Figuren, die gehen dann auch so wild durcheinander. Und JR, dessen Frau sich permanent besäuft und so.
Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist die Rolle von dem Bruder von Pamela. Vielleicht kannst du mich da ein bisschen aufklären. In der ersten Folge ist schon irgendwie rausgekommen, JR hat den Vater von Pamela und deren Bruder beschissen irgendwie, weil der eigentlich das Öl gefunden hat. Aber irgendwie tritt Pamelas Bruder doch zumindest in dem TV-Hearing am Anfang so ein bisschen als eine Art Umweltschützer auf, der der Öllobby an den Karren
macht. Alles.
Ist das nicht so?
Das der ist das alles. Ding. Ja, der ist irgendwie so eine Mischung aus diversen tragischen Figuren, also ein bisschen Donald Duck steckt auch in dem. Also der ist letztlich Unternehmer, auch Ölproduzent, macht aber im Laufe der Serie 100.000 Sachen und liegt immer wieder am Boden, meistens vernichtet von JR. Und rappelt sich dann immer wieder auf und macht dann wieder irgendwas anderes. Versucht aber auch böseste Intrigen, ist dann ganz kurz davor, die Ewing-Familie komplett zu sprengen. Dann geht aber irgendwas schief oder JR schlägt zurück und alles ist doch wieder anders. Also ist der ewige Gegenspieler, der aber eben ja verbandelt ist durch familiäre Kontakte.
So, bevor Flo einschläft, auf eine Frage habe ich schon noch. Also JR ist schon der Antagonist dieser Sendung, also dieser Show, auch bleibt da bis zum Schluss. Das ist mir jetzt, in der ersten Folge ist das so gewesen. Aber irgendwie hat man ihn trotzdem lieb. Warum hat man ihn lieb?
Ja, das ist ja gut. Das ist ja die große Kunst des Schreibens solcher Geschichten, dass man die fiesesten Oberschurken trotzdem immer, dass die immer dann auch irgendwie einen zumindest vermuteten Kern haben. Und der ist natürlich auch die totale, also weißt du, das ist so das Uli Hoeneß-Phänomen. Er ist die Verkörperung der totalen Familienwerte. Also der würde für seine Familie sofort und
alle anderen Umfeld draufgehen lassen.
Ja, genau. Ja, so. Ne? Und das steckt in ihm. Und dann verzeiht man ihm vielleicht eher, weil er es ja für alle dazu, so ein bisschen so ist das. Wobei er auch ja permanent seine Frau bescheißt und was weiß ich alles. Ich finde übrigens auch faszinierend, ich habe auch in eine uralte Folge, das war nicht die erste, vor ein paar Monaten mal reingeguckt, was mich da vor allen Dingen fasziniert hat, wie nonstop da gesoffen wurde. Da kommt jemand zu einem Geschäftstermin morgens um 11 oder so und dann willst du einen Drink, selbstverständlich, und dann wurde irgendwie 3 Finger dick Whisky eingegossen und dann im Laufe des, wenn es ein intensives Gespräch war, ein sehr wichtiges, wurden da auch 2 oder 3 gekippt von und so. Das immer. Der JR kommt auch nach Hause zu seiner Frau und kippt sich als erstes einen ein. Also das wird immer. Es wird immer gesoffen. Immer.
Das ist noch was, womit ich mich identifizieren kann.
Ich verstehe. Ja, Flo hat es noch nie gesehen.
Euch kurz beglückwünschen, dass ihr es geschafft habt, ein Thema zu entwerfen, bei dem ich wirklich so absolut nichts sagen kann.
Nee, Flo, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich werde auch nie ein Fan. Aber ich habe es jetzt mal gesehen, einfach nur, um es halt gesehen zu haben. Ich glaube, so 1-2 Folgen gucke ich mir vielleicht noch an. Dann gucke ich mir noch Denver an, ob ich mich damit vielleicht mehr identifizieren kann, falls das auch irgendwo eingekauft und gezeigt wird. Aber mich hat tatsächlich an dieser Serie auch relativ viel abgestoßen. Allein, dass halt das in so einem Ölmagnaten-Setting spielt. Ich meine, das ist natürlich klar, in den 70ern oder wann das auch immer war, oder den 80ern.
Unverschämtheit.
Entschuldigung, in den 80ern.
Mitte der 80er.
War das bestimmt dann noch nicht so kritisch, aber das ist natürlich auch ein Setting, was heutzutage einfach ja auch eher schmutzig gesehen wird, weil es ja halt auch schmutzig ist. Und ich meine, die haben es ja auch schmutzig dargestellt, die haben sich geschmiert gegenseitig, alle haben sie geschmiert. Das war das Erste, was wir wussten, dass die Leute schmieren. So, aber das wurde dann wahrscheinlich, weil es noch nicht ganz so kritisch ist, ist auch völlig egal. Ich wollte es mir jetzt einfach mal angucken und Flo, vielleicht guckst du es dir auch mal an.
Wie lang ist denn so eine Folge?
40 Minuten, eine Radfahrt. Okay.
Ja, dann gucke ich mir einfach mal, ich versuche es bis nächste Woche einzurichten, mir die erste Folge an, dann kann ich ja auch nochmal meinen Senf dazu geben. Aber was mich interessiert ist, wenn du schon deine Erläuterung beginnst mit dem Satz, du bist wie war es, angenehm verstört oder so?
Ja.
Also du lässt bei der ersten Folge, oder?
Nein, ein, zwei werde ich mir schon nochmal angucken, jetzt gar nicht, also ich werde jetzt auch nicht Folge 2 und 3 angucken, sondern ich werde vielleicht mal durch die Staffeln skippen, was RTL Plus da halt so drin hat, einfach um mal zu gucken, wie sich die eine oder andere Figur weiterentwickelt. Und vielleicht gucke ich mir auf jeden Fall auch nochmal die Folge an, wo Bobby die eine Staffel nur geträumt hat, weil ich das aus der Erzählung von Micha dann schon sehr amüsant fand. Aber nee, also warm werde ich damit, glaube ich, nicht.
Nein, jetzt muss man, ich finde, jetzt muss man auch wirklich dazu sagen, also Dallas ist ein Produkt seiner Zeit.
Ja, das ja?
war
freilich.
Und, ja alles. Und es war, ja, und unter dem Aspekt muss man es auch gucken, also auch unter dem, ne, in welchem Tempo es erzählt ist und wie und unter welchen Umständen, mit welcher kritischen Haltung oder in manchen Punkten komplett unkritischen Haltung und so. Für seine Zeit war es brutal innovativ. Das ist schon so. Aus heutiger Sicht ist das anders. Also das ist auch, ich würde mir das jetzt auch nicht alles nochmal reinpfeifen.
Aber aus dieser Perspektive kann man ja durchaus dann auch fragen, wie sinnvoll das ist, dass RTL das dann nochmal einkauft. Aber
ja,
ich,
das stimmt, ne? Ja. Also, naja, das aber vielleicht cool. So Nostalgiker haben da eben vielleicht Bock, weiß ich nicht, kann sein. Aber eben, wie gesagt, ich werde da auch, wo ich jetzt weiß, dass es da gibt, gucke ich da gerne auch nochmal rein. Mhm. Aber dass ich mir das jetzt nochmal komplett gebe, ganz bestimmt nicht, weil es einfach, ja. Aber es ist eben, ich fand und finde eben faszinierend, und das haben wir jetzt lange nicht mehr geschafft, dass es eben ein Produkt ist, das hat jeder geguckt. Also ein Fiction-Produkt, das jeder geguckt hat. Mittwochs hat man bei der Arbeit, in der Schule, in der Uni oder was, hat man über die Dallas-Folge vom Vorabend geredet. Aber und ich weiß nicht, inwieweit es das heute noch gibt.
Aber das gibt's, also ich glaube, also wir hatten das, glaube ich, zuletzt bei Squid Game, ehrlich gesagt. Aber, und das ist gerade mal ein halbes Jahr her, oder dreiviertel Jahr, aber ich glaube, dass es sowas grundsätzlich seltener gibt, weil es einfach das Angebot größer ist. Das liegt nicht an, finde ich, liegt nicht zwingend an der Qualität der einzelnen Sendung, sondern dass das Angebot größer ist und dass sich die Menschen auf unterschiedliche Sachen einfach dann stürzen, weil sie
halt mehr Angebot haben. Naja, das weiß ich eben auch nicht. Da können wir im Showbereich oder sowas, ich sage jetzt mal, Wetten, das schafft es auch heute noch, dass am nächsten Tag alles über Wetten, das geredet. Da kann man sagen, kommt nur noch einmal im Jahr, aber es funktioniert.
Ich lege meine Hand.
20 Shows die Woche. Und über die redet man nicht am nächsten Tag.
Aber ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Wetten, das dieses Jahr nicht so die Wellen schlägt. Einfach weil letztes Jahr hieß es ist einmalig und jetzt kommt es wahrscheinlich jedes Jahr. Ich denke mal, also ich bin gespannt. Ich lasse mich auch gerne eines vom Gegenteil überzeugen. Aber ich glaube, dass dieser Punkt bei Wetten, das zu oft außen vor gelassen wurde, dass das ja unter einem Vorzeichen gezeigt wurde, der dies Jahr ganz anders ist.
Okay, ja. Argument,
nehme ich. Dumme, ich bin da auch bei dir. Ich glaube auch, dass es am Überangebot liegt. Und eine Frage, die ich mir jetzt aus einem anderen Themenbereich dann immer stelle, ist, warum gibt es eigentlich gar keine so richtigen Helden mehr heute, wenn man zum Beispiel in die Musik schaut? Also, so sagen wir mal, vor 20 Jahren gab es ja noch diese.
Das sagt man immer. Das hat mein Vater zu mir gesagt, in einer Zeit, wo ich ihm erklärt habe, es gibt Michael Jackson, Madonna, wir haben Weltstars, hat er gesagt, ach Quatsch, ist doch nix. So, und so sagen wir es heute mit Rückblick auf, da hatten wir noch Madonna und Michael Jackson, heute haben wir gar nichts mehr. Das stimmt, ich glaube, das stimmt einfach nicht. In jeder Zeit, Elvis Presley, der Überheld in der Zeit meiner Eltern, ist von meiner Großeltern Generation, als wir haben ja heute niemanden mehr, weil es keinen Peter Kraus und keinen mehr gibt, weiß ich nicht, fällt mir gerade ein. Ich glaube, dass das immer gesagt wird. Jede Generation sagt das. Immer retrospektiv glorifiziert man dann und hat die Namen dann doch auf Tasche. Glaube ich.
Ich glaube halt schon, dass so jemand wie Taylor Swift auf jeden Fall mit den ganzen Alben auf jeden Fall einen Eindruck hinterlassen hat, der dadurch und das auch noch über die nächsten Jahre wird. Oder ein Harry Styles vielleicht auch mit seiner Band vorher noch.
Also ich finde, es gibt schon viele Künstler, die tierisch viel Erfolg haben. Dabei fällt mir ein, sag mal, wir machen jetzt schon 25 Minuten oder gut 20 Minuten. Ich habe immer noch nicht erwähnt, wusstet ihr eigentlich, dass ich einen Hund habe?
Das war ein Labrador, ne?
Nee, ein Labradoodle. Herrgott, nochmal, nicht erinnert sich mehr. Es ist also doch wichtig, dass ich es hier und da immer mal erwähne. Ja, ich habe einen Hund, der liegt hier auf meinen Füßen und findet euch total toll. Aber apropos Tiere und Hund. Ich wollte überraschenderweise mal mit euch über Tiere in Film und Fernsehen sprechen. Und selbstverständlich habe ich euch keine Vorbereitung gegönnt zu dem Thema aus einem einfachen Grund. Wir machen zum Einstieg in das Thema einen kleinen Wettbewerb, liebe Kollegen. Okay. Der soll folgendermaßen gehen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Kategorien. Erstmal 4 in aufsteigender Schwierigkeitsstufe und würde euch immer bitten, abwechselnd ein passendes Tier aus dieser Kategorie zu nennen. Solange bis dem anderen keins mehr einfällt. Und dann hat derjenige gewonnen. Jetzt muss man sagen, Regel ist real existierende Tiere, quasi, also nichts Gemaltes. Also wenn wir über Hunde sprechen, möchte ich nicht 100 Dalmatiner oder Snoopy oder irgendwas, was halt Zeichentrick oder gemalt ist, sondern...
Gab es von 101 Dalmatiner nicht eine Live-Action-Verfilmung vor zwei Jahren?
Das mag sein, dann will ich aber den einen und mit Namen und Adresse. Nein, ihr wisst, was ich meine. Also schon den einen. Sozusagen. So, wollen wir auslosen? Ja, wir machen mal kurz. Könnt ihr mal kurz bitte Stein, Schere, Papier machen gegeneinander? 1, 2, 3. Was haben wir?
Na, weiß ich, du musst vor die Kamera halten, sonst sieht man den einen.
1, 2, 3. Oh, die machen immer das Gleiche, liebe Hörer. Sie haben erst beide eine Schere gemacht, dann haben sie beide einen Stein gemacht, jetzt machen sie beide wieder eine Schere.
Mann, Domi, fang doch einfach an, ganz ehrlich. Dann fang
ich an, komm.
So, Domi fängt an. Ja, weil wer anfängt, hat ja potenziell ein bisschen leichter, obwohl, er muss eher wieder einen nennen oder so.
Wir können ich dachte, es sind 4 Runden, dann kann dann ja...
ja, immer abwechselnd anfangen, das stimmt. Ja, aber wer weiß, vielleicht liegt die eine und aufsteigende Schwierigkeiten. So, von daher machen wir es doch genauso. Ich hätte gerne Film- und Fernsehhunde von euch, Bekannte. Und Domi darf anfangen.
Kommissar Rex.
Rex, sehr schön, ja.
Lassie.
Ja, du googelst aber nicht oder sowas.
Nee, ich schreibe mir nur mit, damit ich hier, wie es
mir. Aha, mitschreiben ist auch, man darf ja nicht doppelt. gibt es mehr als die beiden?
Ja, ich bin ehrlich gesagt hier doch, auch schon.
Fluffy. Das ist der von Harry Potter. Der hat zwar mehr Köpfe als übliche Hunde, aber der ist, wird
als. Ja, den lassen wir nochmal durchgehen, ja, okay.
Oh Gott, fuck. Bin ich der ablust. Ich muss kurz drüber nachdenken.
Ich habe auch gedacht, als ich wie viele würden mir einfallen?
Ja, du hast es gekillt damit, dass wir keine Gezeichneten nehmen dürfen.
Ja, entschuldige bitte.
Ich überlege gerade, welche Serien ich kenne, wo Leute einfach Hunde haben. Man muss ja den Namen auch sagen. Ich kann ja jetzt nie sagen, ich nehme einfach jeden Hund von Martin Rütter.
Leider nicht durchgehen lassen.
Aber muss es unbedingt Film sein oder so?
Film, Serie, Fernsehen, nehme ich alles.
Ich überlege gerade, ich glaube, die hieß.
Oh, ich weiß, was ich
meine. Es gibt noch ganz berühmte, also ganz, ganz, ganz berühmte.
Ich glaube, sie heißt, ich weiß ihren Namen nicht, ich glaube, sie heißt Brenda. Und zwar die Hündin von Uta Bresan in Tierisch. Die hatte immer so eine. Weiße Hündin mit so langen Haaren dabei.
Jetzt müsste ich googeln.
Darf ich das kurz googeln? Ich gebe nur ein Uta Bresan. Warte mal. Uta Bresan. Ja,
sonst lassen wir es durchgehen und kontrollieren es im Nachhinein. Oder ich muss ein Schiedsgericht einschalten.
Also ich würde auf jeden Fall gleich mal irgendwie den Gerichtshof in Den Haag einschalten.
Ja, zu Recht.
Sie hieß Ariane. Entschuldigung, ich habe den Namen falsch.
So, damit müssen wir den Punkt jetzt an Domi geben. Ich gebe euch noch ein paar... Beispiele: Boomer der Streuner. Erinnert ihr euch an Boomer der Streuner?
Nein.
Erinnert ihr euch an Hooch, Scott and Hooch?
Ah, ja.
Mhm. Erinnert ihr euch an Beethoven?
Der Hund namens Beethoven.
Ja, oder berühmt, aber ewig her, Rintintin.
Und Marley, oder? Dieser Hund von diesem, also auch aus einem Film mit, ich glaube, ist mit Owen Wilson, spielt einen Journalisten.
Ah, richtig. Ja, stimmt. Na, den habe ich gar nicht. Ich habe hier ja auch keine Vollständigkeit. Ich habe mir bloß irgendwie ein bisschen was gesucht, damit ich irgendwie... Rintintin eben auch, das ist richtig uralt. Das ist, glaube ich, 50er Jahre. Aber so ein Schäferhund, 30 Filme, Kino, alle Kino, glaube ich. Also das war wirklich eine richtige Berühmtheit. Dann gab es noch einen japanischen namens Hachiko, das sagte mir allerdings auch nicht so viel.
Ah, das ist der, noch, der mit Richard Gere.
Mhm. Ja, ah, diese, stimmt.
Diese, wo der Hund, glaube ich, am...
Die, auch diese, diese asiatische Rasse, ne? Also genau. diese aufgeplusterten... Ja. Oh Gott, nee, nicht mit den nächsten gleich wieder verderben. Gut, es bleibt, es wird deutlich schwieriger eigentlich.
Es kann ja nur schwieriger werden. Hunde sind ja das Offensichtliche.
Genau, ja. Aber dann, deshalb nehme ich jetzt das, wo ich am zweitmeisten gefunden habe, zu meiner Überraschung. Und dann darf diesmal Flo anfangen. Pferde. Berühmte Pferde.
Ach du
Fernsehpferde.
Scheiße. Ja. Wie heißt der Typ nochmal? Also diese...
Oh, come on, da fällt mir kein einziges ein.
Noch eins fällt mir ein.
Noch ich hoffe, dass mir nicht einfällt. Wie ist hier Amadeus und Sabrina? Ah, nee, das ist ja wieder nie gezeichnet.
Doch,
oder?
Es gibt eine Realkino-Verfilmung. Amadeus und Sabrina steht bei mir auf dem Zettel.
Gesagt. Das tut mir leid, dann bist du jetzt auch zweimal dran.
Nee, die gehören zusammen, das ist eins.
Okay, das ist eins. Dann würde ich sagen Fury.
Richtig, sehr gut. Eins der berühmtesten, ohne Frage. Ja. Ich finde, es gibt eins noch, was noch berühmter ist.
Ich kenne auch nur noch eins. Ich habe.
Du kennst noch mehr, du musst nur drauf kommen. Ja. Wette ich mit euch.
Aber eins habe ich definitiv im Kopf. Eins habe ich definitiv im Kopf noch.
Pferde.
Ja, Pferde.
Na, aber das ist, wie es gar nicht, zu was es überhaupt noch so Realverfilmungen gibt. Weil mir fallen irgendwie
wenn
nur...
Wenn Flo nichts weiß, dann sag ich noch das, was mir noch einfällt. Oh
Gott, warum selbstverständlich. Bin ich denn... Ich bin der mit der Tierkolumne. Warum kenne ich denn so wenig Fernsehtiere?
Ist
ja
schlimm.
Na gut, komm. Ist auch wurscht. Ja, genau. Komm, hau raus, Domi.
Ilchi,
sehr schön. Gut, Ilchi Hatatitla ist natürlich irgendwie...
Hat noch einen zweiten Namen?
Nee, Hatatitla ist das von Old Shatterhand.
Ah, okay.
Jeder von euch kennt Black Beauty, oder?
Das fiel mir gerade ein, wo ich gesagt habe, mir fallen nur gezeichnete ein, weil ich kenne das halt als Disney-Film.
Black irgendwie. Beauty war eine Realserie, die lief ganz ewig scheiße. Viel doll lange. Ja, Fury, habt ihr Mr. Ed? Mr. Ed? Kennt ihr Mr. Ed? Nein, ist ein lustiges Pferd. Mr. Ed hat gesprochen. kennt ihr den kleinen Onkel? Vielleicht mal?
Ah, ja, natürlich. Oh Gott, ja.
Natürlich.
Alter, das ist das. Oh, scheiße. Das ist jetzt schon
eine Jolly Jumper. Das Pferd von
aber du hast gesagt, gezeichnete nicht.
Ja, ja es eben. Gibt auch Terence Hill, gibt auch eine Realverfilmung, aber selbst, ne, da nur mal so. Und dann habe ich selber gelernt, was ich sagen soll, damit wir junge Hörer gewinnen und so. Ostwind. So, jetzt kommt ihr. So,
ja, doch, das. Da gab es eine Jugendfilmreihe, ne?
Ja, ich glaube ja, Bücher und Filme und es gibt so eine eher weibliche Klientel in gewissem Alter, da ist das Pflicht. Gut, haben wir die Pferde. Kommen wir zur nächsten Tierart. Wer muss anfangen? Weil langsam könnte es relevant werden, weil es wird ja wirklich schwieriger. Du musst anfangen, genau. Was kennst du denn für Affen?
Charlie.
Richtig. Unser Charlie heißt Charlie. So,
und das habe ich gehofft, hätte ich gesagt.
Herr Nilsson.
Sehr gut, wollte ich gerade sagen. Jetzt bleib doch mal beim kleinen Onkel, wollte ich gerade sagen. Sehr, sehr gut. So.
Wie heißt denn der Affe von Planet der Affen? Der hat auch einen Namen, aber ich weiß nicht mehr, wie der
aber heißt. Aber ist das wirklich ein Affe? Also, sind das nicht immer Menschen als, also, wie soll ich sagen?
Ja, das ist sowieso die Frage, ehrlich gesagt. es müssen halt auch
Tiere sein, also Tierschauspieler sein. Sozusagen. Ach. Nicht Menschen, die Tiere geben, sonst wäre quasi Alf auch.
Okay, was ist denn jetzt zum Beispiel, ich bin mir relativ sicher, dass zum Beispiel der Affe von Fluch der Karibik, der immer die Münze klaut, keinen Namen hat. Aber wenn ist es, wenn ich jetzt sage, der Affe von Fluch der Karibik, der immer die Münzen klaut, der hat halt wahrscheinlich per Drehbuch nicht mal einen Namen.
Ape One. Wenn ich es mal wüsste. Wobei man immer erstaunlicherweise irgendwie der Papagei von Pippi Langstrumpf habe ich im Zuge der anderen Recherche, ist übrigens heißt, glaube ich, Rosalinde. Das wusste ich auch nicht, dass er, hätte ich gesagt, der hat keinen Namen. Aber falsch. Ich weiß nicht, wir lassen das mal auf dem Niveau jetzt mal durchgehen. Wenn vorausgesetzt, Flo fällt auch noch was ein, sonst lasse ich es nicht durchgehen und gebe Flo den Punkt, weil, weißt du, dann wird es spannend. Ja. So ist es ja.
Dann machen wir es so.
Gericht. Gut, ich sage euch dann noch mal eben, du hattest nichts mehr, Flo, ne?
Nee.
Cheetah, Tarzans Affe.
Da gab es auch eine Realverfilmung.
Entschuldige bitte, Johnny Weissmüller, Lex Barker, das hat angefangen in den 30er Jahren mit Realverfilmungen und hat, glaube ich, aufgehört in den 90ern. Das ist kaum sowas so oft real verfilmt wie Tarzan. Ja, und dann Judy aus Daktari, das ist aus den 60er Jahren, auch ein tierisch berühmter Affe. Das war insofern, weil Judy gab es dann auch als Merchandise-Stoff Dings da und Püppchen und so eine hatte ich auch.
Also ja, da gab es auch mal eine Referenz, in King of Queens gab es tatsächlich eine Referenz auf den Film, jetzt wo du sagst, ist es mir eingefallen tatsächlich. Ja, gut, ja.
Schnell noch eine schwierige Kategorie und dann kommt noch eine etwas einfachere am Schluss hinterher, aber schnell die schwierige, Löwen.
Löwen.
Oh, hast du einen Löwen? Ich habe auch nur zwei. Aber
der aus dem Vorspann von Metro-Goldwyn-Mayer. Der Name, dann nennen wir ihn den Metro-Goldwyn-Mayer-Löwen. Da gibt es übrigens ein ganz interessantes Bild, wie die diese Szene gedreht haben. Aha. Weil das war ja wirklich real mit diesem Kreis, dieser Aufbau. Und der Löwe lag auf so einer Trage und musste seinen Kopf dadurch stecken und brüllen. Eine historische Zeiten, Aufnahme, wie sie das gemacht haben.
Wo man dann das noch nicht mit einer Greenbox machen konnte. Ja, das stimmt. Also Löwe schwierig, ne? Also ich hau nochmal eben raus. Es gab Clarence, den schielenden Löwen. Mhm. Der war auch ein Star in Daktari, ist aber dann quasi da so rausgewachsen, er hat auch einen eigenen Kinofilm gekriegt. Der hieß Clarence, der schielende Löwe und war im Kino und so. Und ja. Und es gab die Freigeboren-Reihe. Das waren auch erst Bücher, dann Verfilmungen. Und das erzählt die Geschichte von der Löwin Elsa. Hm. Wie gesagt, erst fiktiv und dann haben sie eine reale Elsa gefunden und die auch so halbdokumentarisch verfilmt. Also born free, freigeboren.
Wenn ich jetzt den Löwen aus, wie hieß nochmal dieser Film aus Kansas, der Zauberer von Oz gesagt hätte, wäre das wahrscheinlich wieder ein Mensch gewesen, der da drin gesteckt hat. Ne?
Würde ich. So, zum guten Schluss, wie steht 2-1 für Domi oder so? Ne?
2-1, weil jetzt hat, glaube ich, keiner einen Punkt geholt, glaube ich. Ehrlich
gesagt. Ja, genau, so machen wir das.
Jetzt fange ich an, oder?
Ja. Jetzt habe ich zum Schluss noch die offene Kategorie. Sonstige Tiere, die zu Film, Fernseh- oder Serienruhm gekommen sind.
Dann fange ich an, weil ich nicht möchte, dass Flo... Obwohl, das ist ja wahrscheinlich auch kein echtes Tier dann wahrscheinlich wieder.
Wir wollen echte Tiere.
Ja, das weiß ich nicht. Ich habe das nicht so oft geguckt wie Flo. Wenn ich jetzt Salem sage, ist das eine echte Katze?
Dann töte ich dich. Dann töte ich dich. Weil das ist das einzige Tier, was mir einfällt. Und ich finde, Salem, aufgrund meiner Liebe zu Sabrina total verhext, solltest du es mir überlassen. Okay, aber weißt du was? Dann sage ich Lola. Weil in einer Folge lernt Salem Saberhaggen, übrigens heißt ja Saberhaggen mit Nachnamen, ja? Das erwarte ich dann schon, ne? Lernt eine Katze kennen, die schwanger ist und sie geben ihr Obdach. Das ist, glaube ich, die letzte Folge von der dritten Staffel oder so. Und diese Katze heißt Lola. So.
Okay, dann lasse ich das gelten. Und ich mache weiter mit Willy, dieser Typ aus, also dieser Wal aus
Free Willy. Free Willy, sehr gut. Ist auch auf meiner Liste.
Hm? Scheiße.
Flo, du
kennst... Ey, come on, Filmtiere. Hier, ein Schweinchen namens Babe.
Sehr gut, Babe, ja.
Babe ist gut. Oh Gott, der hatte doch so viele Leute, die da auch bei ihm waren. Aber ich, da weiß man die Namen immer nicht, ne?
Nein, das müssen wir trotzdem mal aufschreiben. Salem. Was hattest du davor gesagt?
Willy aus
Free Willy.
Und ich sage dann, oh Gott, gibt's nicht irgendwo noch irgendeine Schildkröte oder sowas? Oder irgendein Film über Hannibal, der mit den Elefanten über die Alpen gelaufen ist. Und die Elefanten hatten auch Namen, aber die erinnere ich mich alle nicht mehr. Oh, scheiße. Zählt Gollum?
Nein.
aber nur mal so, der Kontext kann man mal durchgehen.
Wie der Kontext?
Ja, scheiße, der hat ein Pferd. Gandalf hat ein Pferd und das hat auch einen Namen. Verdammte Axt. Oh, wie heißt denn Gandalfs Pferd? Oh. Nee, ich bin raus, glaube ich. Ich sag bestimmt bei 5, die du jetzt noch aufzählst, ja, auf jeden Fall, aber ich bin raus.
Flo, du, möchtest du noch was? Oder?
Na, damit habe ich jetzt nie gerechnet. Lass mich noch mal kurz nachdenken.
Das würde zu langatmig werden, wenn ich jetzt noch nachdenke.
Ich finde, das ist in dem Fall gar nicht so schlecht, weil die Leute, die das hören, werden alle auch denken.
Ja, den muss man ja auch mal kurz in die Gelegenheit.
Ja, genau. Ja, eben. Deshalb.
Und die wollen Antworten.
Also den Punkt geben wir Flo und geben dann auf jeden Fall schon mal mit einem fairen
Unentschieden. Bob der Streuner.
Ah ja, Bob der Streuner. Oh, so eine süße Katze. Sehr gut, dann hast du den Punkt ja auch verdient. Wir gehen mit dem Fairen 2-2 raus, oder?
Ja, genau. So, sehr fair. Und dann sage ich nochmal, wer bringt denn Harry Potter die Briefe?
Hm? Ach, scheiße. Ah, Hedwig.
Hedwig, so. Und dann, wenn wir bei Free Willy sind, sind wir im Wasser. Wer ist denn der größte Star des Wasserelements gewesen?
Ariel. Oh,
Flipper. Flipper, so.
Stimmt, oh Gott, na eben.
So, und eines meiner Dieben, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber trotzdem aus meiner Kindheit, also so richtig Kindheit, eine meiner Lieblingsserien und Lieblingsviecher war Skippy, das Buschkänguru. Hm. Und das, ich meine, muss man überlegen, das gibt es als lange real verfilmte Serie. Da haben die irgendwie Kängurus dazu gekriegt, das zu machen, was sie wollten. Und ich glaube, das ist mit Kängurus echt nicht so einfach. Also ich kenne mich nicht aus mit Tiere dressieren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit Kängurus so einfach ist.
Ich könnte auch noch einwerfen, die namenlose Hummel aus Man vs. Bee.
Ja, dann ist sie aber kein Star.
Dann ist sie kein Star. Mein Affe aus Flug der Karibik hat auch nicht gezählt und ich ärgere mich so, dass mir Hedwig nicht eingefallen ist. Leute.
Hedwig wäre gut gewesen.
So, und ich freue mich mit euch, weil die Tierauswahl hat selbstverständlich meinen Hund zusammengetan. Hatte ich erwähnt, dass ich einen Hund habe?
Ja. Nein, hast du nie erwähnt.
Habe ich nicht erwähnt.
Wir haben natürlich Freddy vollkommen vergessen, als einen der berühmtesten Hunde Deutschlands in diesem Moment, weil er einfach permanent in diesem Podcast erwähnt wird.
So ist das. Und deshalb ein bisschen schade ist, dass es keinen Sieger gibt. Dann geht der goldene Labradoodle am Band leider diesmal nicht raus. Oh. Aber schauen wir mal, ob wir das.
Entschuldigung, bitte. Einen muss ich noch sagen. Bodo aus Hausmeister Krause.
Stimmt. Bodo. Ah, alles für den Dackel, alles für den Club. Das stimmt.
Unser Leben für den Hund. Ja, oder?
Ja.
Die einfachsten Bodo. Sachen fallen einem nie ein.
Oh. Ja, aber ich habe gedacht, ehe wir eine theoretische Abhandlung über das Tier an sich in Funk und Fernsehen machen, machen wir es doch lieber so. Und das deshalb solltet ihr euch nicht vorbereiten.
Nee, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Quiz. Das hat mir gefallen und mit einem fairen Ende.
Ich fand es auch sehr schön. Aber welches ist denn jetzt euer Lieblingsfernsehtier?
Genau, das, also, exakt das wäre die Frage gewesen, die ich jetzt gestellt habe. Ja,
bei mir ist es definitiv Salem Saberhagen, weil ich mit dem einfach am meisten zu tun hatte in meiner Kindheit und Jugend sozusagen. Also ich habe ja diese ganzen, das ist ja schon wieder hier diesen ganzen ollen Scheiß, den Micha hier aufs Tableau bringt, von Flipper über ihr Skippy, das Buschkänguru oder wie hieß es? Und irgendwie ein Hund namens Bernadette, Beethoven hieß der. Ein Schweinchen namens Babe kenne ich noch, aber das spielt schon wieder alles so in den längst vergangenen Zeiten. Heute sind unsere Tiere animiert. Entschuldige bitte, ja?
Ja. Alles nur noch platt. Oh, Entschuldigung.
Oh, Gesundheit.
Oh,
Mensch. Vielleicht hast du etwa eine Hundehaarallergie.
Ich wollte gerade sagen, ich bin allergisch gegen Tiernamen.
Übrigens könnte ich an dieser Stelle auch noch hervorheben, was mir natürlich jetzt gerade mit erschreckender Gewissheit einfällt, ist, dass Salem Saberhagen eine Puppe war. Also eigentlich müsste den Punkt wieder weggenommen kriegen.
Aber das ist ja dein Punkt. Also den hast du du bekommen.
Na, dann ist ja gut. Lola war echt, aber Salem Saberhagen war eine Puppe.
Jetzt diskreditiert er sich noch selber.
Das kann ich. Ja,
sehr, sehr gut. Ach ja, schön war das so. Damit bin ich durch. Fertig. Nächster.
Bist du fertig? Ich glaube, als nächstes bin ich dran. Und zwar gar nicht mit einem neuen Thema, weil ich habe ja schon von meiner Dallas-Erfahrung erzählt, sondern mit einer Kategorie. Und es ist schon wieder die Mecker-Kategorie. Ich spiele mal kurz den Jingle.
Der TV-Honk der Woche.
Wir hatten zwar letzte Woche schon den TV-Honk der Woche, aber
das
irgendwie...
macht nichts, davon gibt es immer wieder die Leute, die sich drum bewerben.
Und zwar einen ganzen... Es ist ja schade, weil wir als Berliner Kurier haben ja schon auch so einen kleinen Ostgaze. Wir gucken immer gern, was so die Menschen im Osten Deutschlands machen. Da fühlen wir uns auch heimisch. Aber mit dem MDR habe ich jetzt mal ein kleines Hühnchen zu rupfen. Und ich nehme an, das seht ihr vielleicht gar nicht so unähnlich. Denn der MDR hat in der ARD... das große Schlager-Comeback veranstaltet. Schon wieder Schlager, schon wieder ich, Honk und Schlager. Siehst du mal. Das hat Florian Silbereisen moderiert, so schön, so gut. Und dann war aber auch zu Gast Nena. Nena kennen wir Die durfte 20 Minuten spielen, so lange durfte da keiner spielen bei dieser Veranstaltung. Und darüber haben sich Leute echauffiert im Internet. Ich habe mich nicht im Internet darüber echauffiert, sondern einfach nur zu Hause, als ich das mitbekommen habe, weil ich diesen unkritischen Umgang mit Nena problematisch finde. Nena war letztes Jahr auf einer Querdenkerparty nachgewiesenerweise, da haben mehrere Medien drüber geschrieben, Nena hat auf einem Konzert in Berlin dazu aufgerufen, Corona-Regeln zu missachten, quasi andere Leute zu gefährden. Nena hat ihre Tour abgesagt, weil sie wollte, dass dort, obwohl die Regeln damals anders waren, auch Ungeimpfte hin können und quasi sie auch Leute, die zu Konzerten gehen wollen, sich aber an die Regeln halten und dann halt nicht davon ausgehen, dort so gefährdet zu werden, wie wenn dort ungeimpfte Menschen hinkommen. Ja, die hat sie da alle mit gefährdet und die ARD sagt, oder nicht die ARD, weil das ist ja eine MDR-Produktion, die ARD ist ja nur ausstrahlend gewesen, sagt, das machen wir. Die lassen wir 20 Minuten spielen. Und das finde ich uncool, aber für den MDR auch in irgendeiner Art und Weise symptomatisch. Erinnert ihr euch noch an Uwe Steimle?
Na klar, Olli.
Ja, den haben sie ja auch lange gedeckt, wo er dann schon der Jungfreiheit Interviews darüber gegeben hat, dass wir eine BRD-GmbH haben und ja, und was er da halt nicht alles so gesagt hat, da haben sie auch immer gesagt, nö, alles gut, wir haben ja Meinungsfreiheit und irgendwo kommen wir dann bei, ohne das jetzt ausführen zu wollen, bei Karl Popper an, wohin man noch tolerant sein muss und ich finde, der MDR geht da öfters mal einen falschen Weg und deshalb habe ich mich da jetzt am vergangenen Wochenende drüber aufgeregt und wollte das mit euch teilen.
Kann ich auch nachvollziehen, zumal sie ja, da habe ich in dem Kontext, das habe ich wiederum dann diesem Umstand zu verdanken, darüber gelesen, mit welchen, jetzt müssen wir mal aufpassen, was man sagt, tatsächlich Extremisten dieser Verschwörungsszene sie sich zum Teil umgeben hat und ausgetauscht hat. Und dann finde ich, muss da zumindest irgendeine Beschäftigung damit, dass sie das so getan hat und auch eine Äußerung von ihr, das muss abverlangt werden, ehe man sie wieder irgendwie auftreten. Also ich halte da auch immer nichts davon, Leute komplett zur Seite zu schieben, sondern, ne, ich weiß ich nicht, auch Xavier Naidoo hat jetzt ja seine Chance bekommen, ein Interview zu geben, hat die Chance ja auch leidlich genutzt. Was da jetzt in der Realität draus wird, muss man sehen. Aber in den Reaktionen war da ja zu lesen, ob es denn dann jetzt im MDR demnächst den Themenabend Michael Wendler und das Konzert von Xavier Naidoo gäbe und so. Das ist ja das, was man sich tatsächlich fragt. Und ich finde, man kann das nicht uneingeordnet stehen lassen. Man kann die da nicht 20 Minuten spielen lassen und so tun, als wäre nichts gewesen.
Genau, das ist halt das Problem. Ja, genau. Also ist ja von ihr ist halt weniger gekommen. Sie hat sich nie so drastisch geäußert, wie Xavier Naidoo es getan hat. Aber sie hat es auch nie im Nachhinein nochmal gesagt, ja, war vielleicht ein bisschen blöd. Wie gesagt, bei Xavier Naidoo, da bin ich völlig bei dir. Dann müssen wir auch mal gucken, was nach diesen Worten denn sonst noch so kommt. Aber nicht mal das kam ja von ihr. Und das, ja, obwohl sie halt wirklich mit führenden Köpfen der Querdenkerbewegung mindestens auf einer Party gewesen ist und auch auf Konzerten ja dann halt, glaube ich, für diese Anne aus Kassel, die sich mit einer der Scholl-Geschwister verglichen hat, solidarisiert und so. Also ja, also da ist halt relativ viel vorgefallen, was man halt jetzt nicht einfach so stehen lassen kann. Aber dafür gibt's halt auch jetzt verdientermaßen für Nena und für den MDR den TV-Honk der Woche, oder?
So ist das. Und von daher muss man sich verdienen, ne? Da kriegt man den auch.
Ja. Gibt übrigens kein Preisgeld.
Übrigens hieß sie Jana aus Kassel, wollte ich noch Jana kurz einwerfen. Jana aus Kassel,
dankeschön.
Nicht danke. Anne. Ich bin da auch voll bei euch, um auch noch mal kurz meine Meinung zu sagen. Aber was ich gern dazu loswerden würde, ist, dass mich sowas auf einer ganz persönlichen Ebene ganz doll verletzt, weil ich irgendwie so mit dem MDR diese unfassbaren Heimaterinnerungen verbinde. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kommst doch aus Thüringen, Domi.
Ja.
Ich aus Sachsen und für mich ist das irgendwie so der Sender, mit dem ich auch so ein ganz großes Stück Kindheit assoziiere und wenn dann solche Dinge passieren, kriege ich immer die Krise.
Ich kriege dann auch die Krise, aber jetzt mal ohne dabei zu moralinsauer zu werden, man hat sich, also jetzt nicht mit dem MDR, also ganz ehrlich, das sind ja Einzelfälle beim MDR, die sich irgendwann aufsummieren, aber ich finde, wenn man in Thüringen oder Sachsen aufwächst, gewöhnt man sich langsam mit der Zeit auch daran, dass immer mal irgendwas in eine schiefe Richtung läuft, mit der man sich nicht identifizieren kann, und dann stumpft man, was das angeht, auch ab, finde ich. Weißt du, was ich meine?
Wäre ein bisschen traurig, wenn es wirklich so ist, finde ich. Ich finde, man muss sich immer wieder vor Augen führen, ja, das gibt es alles und das gibt es auch in ja, in größeren Umfängen und so, aber also nee, ich bin häufiger in Leipzig und in Leipzig gewesen in den letzten Jahren und habe mich da ganz viel mit Menschen, die da auch leben, unterhalten. Und ich habe da immer, natürlich ist das, sind das dann die Kreise, in denen ich mich bewege, oder ja, das muss einem auch bewusst sein, hatte ich immer das Gefühl, es gibt es gar nicht. Und wie ist sowas unter den Umständen dieser Stadt und dieser Menschen dort überhaupt vorstellbar? Und man muss sich da auch bewusst machen, es ist nicht die Mehrheit, die so tickt. Auch da nicht. Und das muss man dabei immer berücksichtigen. Es gibt es und es gibt es zu viel, aber es ist trotzdem eine Minderheit.
Das ist richtig.
Es ist jetzt auch wirklich nicht das Thema dieses Podcasts. Wenn ich in Jena bin, ist es auch was ganz anderes, weil ich mich in anderen Kreisen bewege. Ja. Jena ist genau wie Leipzig eine Leuchtturmstadt. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich nicht das Thema des Podcasts, zu überlegen, ob das jetzt eine Mehrheit, eine Minderheit und wie groß die Minderheit dann wie auch immer ist.
Nee, das ist richtig. Reden wir lieber über Fernsehen, weil du hast doch gesagt, es wurde von Florian Silbereisen moderiert, ne? Mhm. Und der hat ja quasi Silber im Namen. Und besser als Silber ist ja Gold.
Ja.
Und um Gold zu kaufen, braucht man Geld. Und wo kriegt man das?
Bei Gold bringt Geld.
Ne? Nein.
Nee, bei Wer wird Goldionär?
Wer wird Millionär, mein Gott? Oh komm, krieg ich ihn?
Nein, dafür
nein,
nicht.
Diese Woche nicht.
Komm, Woche ihr habt euch keine Mühe gegeben mit den Überleitungen.
Ich habe vorhin gesagt, dass wir uns jetzt nicht tierisch ärgern und apropos Tiere. Ich habe auch einen gemacht.
Pass auf, wir spulen nochmal zurück. Einer der großen Hits von Nena war ja Leuchtturm, wenn ihr euch erinnert. Und welche Show ist der Leuchtturm des deutschen Fernsehens seit 30 Jahren? 30 Jahren?
Nein. 23.
Ja, 23 gut, seit ja, 23. Ja, come on, ey.
Gut, kommen wir die Überleitung meinetwegen, spielt rein. Los.
Ja, los.
Hier ändert sich gar nichts. Es ist einfach alles gleich.
Der Delling der Woche.
Ah, wunderschön. Vielen Dank. Es ist ja ein Wanderpokal, aber so ein Wanderpokal kann auch einfach mal am gleichen Ort stehen bleiben, finde ich. Das ist schon vollkommen okay. Dann wird der auch nicht so abgenutzt.
Und der Versuch, immer irgendwie 17 Überleitungen in den Raum zu werfen, bis wir irgendwie erschöpft da niederliegen und sagen, bitte, nimm ihn.
Ja, oh komm, Kinder 17. Letztes Mal war es nur eine und ihr habt die mir sofort verliehen. Und ich verspreche dir, wenn ihr mich zu Wer wird Millionär gebracht habt, dann habe ich so viel Geld, dass ich mir dann auch einen eigenen kaufe. Dann kannst du den behalten, den Pokal, dann mache ich einfach selber einen und gut ist.
Hast du dich dann schon mal beworben?
Ich habe mich noch nicht beworben. Ich hatte irgendwann vor, in diesem Podcast zu verkünden und euch damit zu überraschen, dass ich es endlich getan habe. Aber ich scheitere dann immer an mir selbst, weil dann habe ich jetzt Montag wieder Wer wird Millionär geguckt und dann erzählt der eine Kandidat, ja, er hat sich irgendwie schon 4 oder 5 Mal beworben und dann denke ich, oh, das Durchhaltevermögen habe ich doch am Ende gar nicht. Aber irgendwann werde ich es auf jeden Fall probieren. Guckt ihr denn so eigentlich Wer wird Millionär? Fangen wir doch mal damit an.
Ja, doch. Ja, ich gucke das auch sehr regelmäßig, ja.
Echt? Oh, damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Kommt so ein... Nee. Also, um das schon mal vorwegzuschieben, nächste Woche lohnt es sich besonders, Wer wird Millionär zu gucken, weil es ist endlich wieder die große 3-Millionen-Euro-Woche. Das ist ein besonderes Konzept, das, glaube ich, von Montag bis Mittwoch normal gesendet wird. Und alle Kandidaten, die mehr als 16.000 Euro verdienen, qualifizieren sich damit für die große 3-Millionen-Runde, die dann am Donnerstag gespielt wird. Irgendwie so. Gab es letztes Jahr schon mal, glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr? Nee, ich glaube, es war letztes Jahr.
Das heißt, wir sind zu spät mit dem Bewerben für die
3-Millionen-Runde. Ja, genau.
Für die Runde, ja. Aber wir sind sehr gut dran mit unserer Empfehlung, dass wir den Leuten sagen können, die uns am Samstag hören, am Montag kommt Wer wird Millionär und startet in die 3-Millionen-Woche. So.
Ja, aber wir wollen sie ja nicht gucken, wir wollen sie ja gewinnen.
Ja, ich wollte sagen, es lohnt sich ja nicht für die Zuschauer, es lohnt sich ja für die Teilnehmenden.
Ja, eben so.
Ich würde trotzdem mal anfangen mit einer normalen Wer wird Millionär-Folge daran teilzunehmen. Es müssen nicht gleich die 3 Millionen sein, ich nehme auch die eine erstmal. So.
Okay, das ist ja großherzig von dir eigentlich.
Auch. Ja, für dich. Aber was ist denn euer persönlicher Standpunkt? Warum ist eigentlich Wer wird Millionär so erfolgreich? Ich frage mich das jede Woche wieder, wenn ich das gucke und denke, liegt es am Moderator, liegt es am einfachen Konzept? Also was glaubt ihr?
Ich glaube tatsächlich, dass es dieses Niedrigschwellige halt wirklich ist. Du hast halt 15 Fragen, die sich auch immer aufbauen. Ich glaube, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ist es auch, glaube ich, inzwischen ja auch Kult, dass diese Anfangsfragen so herrlich dämlich sind. Mhm. Also diese bis 500 Euro, glaube ich. dass die immer so herrlich dämlich sind. Und natürlich, Micha hat es, glaube ich, in den letzten Wochen öfter gesagt, ist Günther Jauch ein Zuschauermagnet ohne Gleichen. Das funktioniert, glaube ich, das nutzt sich auch nicht ab. Ich finde ja auch, dass Günther Jauch die Transformation vom 40-jährigen Günther Jauch zum 60-jährigen Günther Jauch im Vergleich zu vielen anderen Leuten, die im Fernsehen sind, ganz hervorragend gemeistert hat. Nie aus der Zeit gefallen. Und das funktioniert dann halt auch jetzt noch.
Das bin ich ganz, ganz dicht bei dir und kannst vielleicht dann nur insofern ergänzen, dass tatsächlich, ich glaube, dieses Prinzip, das haben der aufsteigend schwierigen Fragen. Es gibt ja für jeden noch so großen Dummvogel, sage ich jetzt mal ganz blöd vorm Fernseher, gibt's ein Erfolgserlebnis. Weil die ersten Fragen kann eben jeder beantworten. So. Und irgendwann kann man es nicht mehr beantworten und der Übergang ist da ja fließend. Von daher, ja, offenbart das jetzt auch nicht so, ne? Man kann das auch in Gruppe gucken und ist nicht der Depp, wenn man irgendwie bei, weiß ich nicht, 8.000, 4.000 mal was nicht weiß. Und von daher sind Erfolgserlebnisse für alle. Ja, und ich glaube, der zweite Faktor, du hast es mir ja schon aus dem Mund genommen. Also ich glaube schon, dass die ewig lange Überlebenszeit dieses Quiz ist auf der einen Seite das Konzept, auf der anderen Seite tatsächlich der Moderator Günther Jauch ist der Überstar an Sympathiepunkten, den wir in Deutschland haben. Den würden die Leute in jedes politische Amt wählen, wenn er denn kandidieren würde. Scheißegal, welche Positionen er vertritt. Weil es ist, ja, ich hab ja schon häufiger erwähnt, wir für einen großen Zeitschriftenverlag gearbeitet, haben wir viel mit Umfragen gearbeitet. Wir haben es nachher aus einem Grund gelernt, weil am besten funktioniert beim Rezipienten sozusagen, egal ob online oder in Print, haben personenbezogene Umfragen. Personenbezogene Umfragen kannst du in Deutschland aber kaum machen, weil egal, was du fragst, es ist immer Günther Jauch. Du kannst fragen, was du willst. Wen findest du am tollsten? Wer sollte mal Bundeskanzler sein? Wen würden sie heiraten statt ihres Mannes? Also such dir irgendwas aus. Mit wem würden sie gerne mal kochen? Wer soll XY moderieren? Wer soll jetzt Wetten, dass moderieren? Wer soll denn mal die Tagesschau machen? Wer soll Bundespräsident werden? All diese Fragen, alle hat es alle gegeben, alles Günther Jauch.
Bundestrainer auch?
Bundestrainer auch, ja, sehr klar. Ja.
Aber das wäre ein bisschen viel für den armen Mann, oder? Wenn der das alles machen müsste. Das wäre richtig schlimm. Ich glaube, der Erfolg liegt auch darin begründet, dass man so vorm Fernseher sitzt und nicht nur diese niedrige Einstiegshürde hat, dass man sofort einfach mitraten kann, sondern dass man immer in dieser Sendung in so eine Situation gerät, dass man hinterfragt, wie man selber agieren würde. Mhm. Also diese Sendung besteht ja aus so vielen herrlichen Komponenten. Und um das jetzt mal ein wenig zu strukturieren, würde ich die eigentlich gerne mal mit euch durchgehen und jeweils von euch wissen, wie ihr euch entscheiden würdet.
Oh, gerne, da habe ich richtig Bock. Da wollte ich dich nämlich auch noch fragen.
Wir fangen doch mal ganz einfach damit an, würdet ihr euch bewerben?
Ja.
Um mitzumachen.
Habe ich sogar schon.
Ja, ne, jetzt muss man ja Theorie, du hast schon eben, jetzt kann man da ein schnelles, na klar würde ich mich da bewerben, raushauen. Ich muss mich dann an der Stelle, würde ich auch, muss mich an der Stelle dann aber selber fragen, warum tue ich es denn seit 20 Jahren nicht? Habe ich nämlich nicht. Ich habe mich noch nie beworben. Von daher, offenkundig hält mich ja irgendwas ab. Was weiß ich selber nicht so genau, aber ist so.
Die Angst, dich bloßzustellen.
Oder? Weiß ich nicht, also, kann sein. Ja, das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Wobei, wenn man sich da erstmal bewirbt, dann denkt man ja sowieso, ach, naja, Gott, da bewerben sich ja Tausende oder sowas, eine Bewerbung mal eben. Nee, ich würde ja eher, wenn, dann sagen, ich brauche noch irgendeinen Einfall zu der Bewerbung, damit man irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man auch drankommt und vielleicht warte ich auf den seit 10 Jahren. Ich habe keine Ahnung. Aber
das ist der Punkt. Das ist der Punkt, weil ich glaube, ich habe mich im Studium immer beworben und da war ich halt einfach ein Dude, der Geld brauchte. Und ich hatte da jetzt nicht wirklich eine interessante Story. Da lag wahrscheinlich auch daran, dass ich nicht ausgewählt wurde, nehme ich an. Aber ich habe immer gedacht, damit, das ist der beste Nebenjob, den man so haben kann. Quizshow-Kandidat.
Ja. Glücksrad.
Aber hast du da auch ein besoffenes Video hingeschickt?
Nein, oder? Da musste man kein Video hinschicken. Da musste man nur eine interessante Geschichte zu sich hinschicken.
Ich habe übrigens mal erlebt, wie das dann weitergeht. Also du kriegst dann einen Anruf, ne? Und da kriegst du dann auch nochmal, also das sind dann ja auch, das wird dann einmal gecheckt, ob du 3 Sätze am Stück sprechen kannst und du musst dann nochmal 5 Fragen beantworten oder so. Also oder 5 Testfragen. Mhm. Und da musst du nicht zwingend alles wissen, aber also ja, letztlich geht es darum, nur zu testen, dass du nicht völlig verblödet bist.
Okay. Flo, also ich würde mich ja sehr gern bewerben, wie ihr wisst. Ich habe nur aufgrund unseres Berufs irgendwie ein Problem. Manchmal, wenn ich mich so ehrlich hinterfrage, weil ich glaube, dass unser Beruf einer ist, wo automatisch immer assoziiert wird, dass man ganz viel weiß. Und ich habe dann so, dann sitze ich da als ja quasi Journalist so Und dann bekomme ich irgendeine völlig offensichtliche Politikfrage als 1.000-Euro-Frage gestellt und kenne halt die Antwort nicht so. Und dann, da ist halt die Blamage noch höher, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, an einer Supermarktkasse sitzen würde. Also klar kennen mich jetzt nicht alle Leute in Deutschland, aber die, die mich kennen, für die wäre ich halt dann gefühlt blamiert, habe ich so das Gefühl. Und das finde ich ein wenig schwierig.
Wir Journalisten zeichnen uns nun mal aus durch ein weit gefächertes, gesundes Halb- bis Viertelwissen.
Ja,
richtig. Das ist ja so. Wir wissen von vielem ein bisschen, aber von nicht richtig was. Und eben sobald das eine gewisse Tiefe erreicht, verkacken wir.
Schön, damit hast du das Problem jetzt schon gelöst, dann kann ich mich jetzt bewerben. Jetzt wissen die Leute das ja. Sehr gut, so, nehmen wir also mal an, wir wären bei Wer wird Millionär angenommen, wir sitzen im Studio und es kommt die berühmte Auswahlfrage. Also da geht es bei mir schon los, dass ich irgendwie Schiss hätte, weil man sitzt ja vorm Fernseher, man guckt sich das an und dann habe ich immer das Gefühl, dass ich das viel schneller weiß als die Leute in diesem Studio. Ne? Ich habe irgendwie schon die Antworten und die tippen da alle noch. Und dann denke ich immer, würde ich unter diesem Stress, den ich da habe, so gut funktionieren?
Also das wird natürlich der Grund dafür sein, dass die halt alle so lang tippen, hundertprozentig. Aber ja, klar, also 50-50. Deshalb, also die werden ja alle ausgewählt, wie Micha erzählt hat. Auch, dass sie halt jetzt nicht ganz blöde sind. Und deshalb werden es schon alle grundsätzlich die Antwort wissen, weil die Frage ist ja nicht schwer. Es ist dann nur eine Nervositätsfrage.
Mal so. Also das eine oder andere finde ich gar nicht so einfach. Und gut, und es kommt dann auf Tempo an. Ne? Also es gibt übrigens, das habe ich sogar mal gelesen, von einem Kandidaten gibt es auch so ein Buch, der sich eigentlich ausschließlich damit beschäftigt, so wirst du da Kandidat und so solltest du dich dann taktisch verhalten. Ewig her, ich weiß leider nicht, wie es heißt. Kann ich raussuchen. Finde ich vielleicht irgendwann wieder. Ich erinnere mich nur auch so marginal an so Sachen, dass der gesagt hat, wenn es da um Tempo geht und es einfach ist, also nochmal hochgucken müssen sozusagen und dann wieder auf dein Feld, wo du die Sachen eingibst. Das sind ja relativ große Felder und so. Schon mal Fehler. Deshalb entweder auf der Stelle alle vier merken, noch einfacher und schneller im Zweifel sagt, die ersten BCDA. Zwei, die ersten zwei, ja, dass du die sicher richtig hast und dann hast du eine 50-50-Chance, die anderen beiden hinterher ballern. Ja, also um schnell zu sein, gerade bei einer leichten Frage. So, ein, zwei und dann drei, vier, egal ob es stimmt oder nicht. So. Weil ich meine, auch ansonsten siehst du da auch, da gibt es ja manchmal vier Antworten in 1,3 Sekunden oder sowas. Das kriegst du nicht hin mit Denken, sondern nur mit draufhauen.
Ich würde auch auf jeden Fall draufhauen, wenn es ein Thema ist, wo ich absolut keine Ahnung habe. So sortieren sie diese vier Fußballstars nach Größe, dann würde ich einfach irgendwie zack und vielleicht funktioniert es ja. So, dann sind wir also angenommen und wir sitzen gegenüber von Günther Jauch auf dem Stuhl und es wird uns die erste entscheidende Frage gestellt, Risiko oder nicht?
Ich mache die 16.000er Stufe, weil die Shows, die ich gesehen habe, haben immer dafür gesorgt, also ich habe wirklich viele Shows geguckt und dieser eine Typ oder diese eine Frau, also dieser ein Publikumsjoker hat immer, wenn ich geguckt habe, nichts gebracht, da kam immer nur Bullshit bei rum. Und dann sichere ich mich doch lieber bei 16.000 Euro ab und kann dann ein bisschen mehr zocken, als irgendjemand zu fragen, der dann sagt, na, ich weiß es auch nicht, aber ich sag jetzt das. Das sagen die immer, wenn sie aufstehen. Dann sagen sie immer, ich weiß es auch nicht, aber ich bin jetzt mal aufgestanden. Nee, also das ist...
Ich sehe es komplett anders. Ist doch schön. Weil ich habe es auch anders im Gefühl. Also für mich ist dieser Zusatzjoker, den er hat, der eindeutig wertvollste, den es gibt. Hat sich, glaube ich, meines Wissens auch, gibt doch auch da statistische Auswertung als solcher erwiesen. Also, dass er am häufigsten zu was geführt hat, wenn ich mich recht erinnere. Das können wir nochmal checken im Anschluss, aber meine Erinnerung ist so. Also, dieses, also ich weiß es nicht, aber im Großteil sitzt da tatsächlich einer, der es weiß. Also ich würde ihn auf jeden Fall nehmen. Und mit der Variante, weil er mir einfach so wertvoll erscheint. Punkt.
Ich würde ihn auch nehmen, definitiv. Ich glaube, der Trick an diesem Joker ist einfach, dass wenn man ihn nimmt und auf die Sicherheitsstufe verzichtet, muss man wissen, wann Schluss ist. Halt dann nicht in diesen Zocker-Rhythmus reinkommen, weil daran sind ja schon einige gescheitert, die dann einfach dachten, ach, jetzt zocke ich halt, jetzt bin ich so weit gekommen und probiere es jetzt halt und dann zack, runter auf 500 Euro.
Ja, aber ich glaub, oder du sitzt da mit einer Haltung, die sagt, also ich bin mit null gekommen Und ich will, wenn, dann will ich, du kannst da ja auch sitzen und sagen, pass mal auf, unter 125.000 will ich hier nicht gehen. Und ich habe das dann auch gefühlt, nicht die 64 vorher, sondern so geht das Spiel für mich, wenn du damit so sitzen kannst. Also ich sage nicht, dass ich das könnte, aber ich glaube, dass das einige hinkriegen.
Ja, aber ich bin da, glaube ich, die Zockernatur auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Kann ich mit 16.000 Euro haben oder nicht haben, ist erstens ein guter Punkt. Und wie gesagt, ich halte den für nicht hilfreich und mich für clever genug, das auch ohne den hinzukriegen. So, und dann,
selbstverständlich.
Ja, also, weiß ich nicht. Da glaube ich halt irgendwie, ich glaube halt, dass da würde ich lieber mir die 16.000 und dann halt zocken. Weil nämlich, und das ist ja das, was ihr gesagt habt, wir als Journalisten haben ja so ein Halb- bis Viertelwissen. Und das heißt, dann können wir so zwei ausschließen, auch bei der 125.000 oder 500 Mark Euro-Frage. Und dann, ich glaube, dann kommt man ganz gut hin, so mit einem gefährlichen Halbwissen und einer 16.000, mit dem man ja auch schon einfach ultra viel anfangen kann.
Na klar.
Weil 16.000 mehr ist als null. Und von daher...
Ja, da muss ich jetzt noch mal kurz drüber nachdenken. Ja, warte, ich habe es nachgedacht, stimmt.
Ja, hat er recht, ne?
Ja, und ich finde das einfach, daher würde ich, glaube ich, wirklich die 16.000 als Stufe nehmen und dann halt einfach zocken.
Aber letztlich hat ja jeder Joker auch sehr viel mit Glück zu tun trotzdem, weil du musst halt das Glück haben, dass beim 50-50-Joker im Zweifel die Antworten rausfallen, die dir auch wirklich was bringen. Und du musst das Glück haben, dass das Publikum einfach genug weiß, um beim Publikumsjoker einfach richtig abzustimmen. Und du musst natürlich das Glück haben, dass bei einer schwierigen Frage, wo du den Einzeljoker hast, einfach jemand aufsteht. Und ein Joker, den ich immer nicht so richtig verstehen kann, der für mich persönlich irgendwie gefühlt immer der sinnloseste ist, ist der Telefonjoker. So, weil du musst halt eine Frage dafür haben, die erstmal dafür geeignet ist, die dem überhaupt zu verklickern, innerhalb von diesen 30 Sekunden, die dieser Zeit haben. Auch. So. Und dann musst du halt den richtigen haben. Womit wir beim nächsten Punkt wären. Wer wären denn eure Telefonjoker?
Also, mal ganz kurz, nur nochmal zurück. Was ich beim Telefonjoker erstmal nicht verstehe, ist, der bleibt oft über. Ja, also dann nimmt man ihn am Schluss und ist quasi gezwungen, ihn zu nehmen. Ich glaube, deshalb versandet und verreckt er auch so oft. Weil dann hast du eben, du hast keinen anderen Joker mehr. Na gut, dann rufe ich Karl-Heinz jetzt mal an. Der hat zwar von Barbie-Puppen keine Ahnung, aber ich frage mal nach Ken oder so. Nee, wie du gesagt hast, also erstens kann man den auch mal früher einsetzen, finde ich, weil das Vermittlungsproblem über Telefon hast du ja auf jeden Fall. Und dann, du brauchst halt, wenn es wiederum genau passt auf einen Menschen, das Gebiet, dann ist der, glaube ich, auch super. Eben, ich glaube, die meisten lassen ihn gerne über an Schluss, statt ihn früher zu benutzen und so. Meine Joker, oh Gott, wer wären denn meine Joker? Also ich würde meinen Vater auf jeden Fall nehmen, weil er gehört zu den Menschen, oh Gott, der hört diesen Podcast, dann ist der wieder, da hebt er wieder sich 18 Tage. Gehört auf jeden Fall zu den Menschen mit dem breitesten Wissen, auch was historische Dinge, Zeitgeschehen und so angeht, politisch, geschichtlich, also da könnte mir schon sehr helfen. Und dann. Domi, sag du erstmal, dann denke ich nochmal kurz weiter.
Ich brauche jemanden für Filme und da würde ich wahrscheinlich meinen Kumpel Martin nehmen. Dann brauche ich jemanden für so Kunstgeschichte, Schrägstrich, also für den Bereich Kunstgeschichte, Musikgeschichte. Da weiß ich tatsächlich ehrlich gesagt nicht so genau, vielleicht, weil mein Stiefvater so musikalisch interessiert ist, vielleicht mein Stiefvater, aber ich weiß nicht, ob der das Kunstgeschichte-Ding abdecken würde. Und dann vielleicht noch als Dritten, wie das dieser eine Typ mal gemacht hat, entweder meine Frau oder meine Mutter, um dann zu sagen, dass ich jetzt die Millionenfrage bin und gewonnen habe.
Ja, sehr gut.
So, und das wären meine drei, glaube ich.
Genau, dann nehme ich jetzt auch noch zwei. Natürlich meine Frau oder ihren Bruder oder wie auch immer. Es ist ja so eine Medizinerfamilie für alles, was mit medizinischen, biologischen Themen zu tun hat. Da kennen die sich schon ganz gut aus. Und ja, und deshalb, da hast du mich gerade drauf gebracht, tatsächlich kunstgeschichtliche Dinge, gut, Literatur habe ich ja auch mal studiert, ein bisschen, aber also da würde ich tatsächlich meinen alten Prof fragen, der sowohl literaturhistorisch als auch kunsthistorisch unterwegs ist und mir da ganz sicher so ziemlich alles abdeckt, was in dem Gebiet, also der weiß da wirklich alles. Und von daher, das wäre eine gute Kombi. Sport müsste ich dann alleine, aber dann hätte ich medizinisch-biologisch abgedeckt. Das tut mir dann ja auch immer noch so weh. Dann das Historische, sicherheitshalber, und ein bisschen Kunst und Literatur. Doch ja, dann würde ich mich schon wohler fühlen. Und Flo?
Ich möchte halt mal die generelle Frage in den Raum stellen. Also jetzt, ohne irgendwie jemanden diskreditieren zu wollen, weil jeder Mensch hat ja ein bestimmtes Wissen und das ist ja auch sehr wertvoll. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum alle einfach immer Familie und Freunde nehmen. Also weil ich würde mir überlegen, was sind die drei Gebiete, aus denen ich jemanden brauche? Das wären bei mir Politik, Sport und auch so geschichtliches, historisches irgendwie. Und würde mir ja dann nicht überlegen, naja, vielleicht Familienmitglied XY weiß halt so ein bisschen was aus dem Gebiet und Freund XY weiß was aus dem Gebiet, sondern ich würde halt überlegen, ich suche mir gezielt einen Politikjournalisten, einen Museumskurator und irgendwas und suche mir diese Leute, um mit denen, also um die zu fragen, würden sie sich eventuell vorstellen können, mein Telefonjoker bei Wer wird Millionär zu sein? Weil damit wäre ich doch viel sicherer, dass ich im Zweifel wirklich jemanden habe, der sich mit dem Gebiet auskennt.
Ah, nee, eben nicht. Bin ich da sicher? Ich nehme irgendeine Fachpappnase, die ich im Leben und in dem, was sie eigentlich in Bezug aufs Konkrete, in dem, was so gefragt wird, nicht weiß, was sie wissen. So, auf der anderen Seite steht jetzt mein Beispiel, sowohl mit quasi meinem Schwager und mit meiner Frau habe ich schon endlos Quizduell gespielt. Da gibt es diese, oh Gott, wie heißen die Körper, die medizinische Kategorie da? Ich habe vergessen.
Ja, die medizinische Kategorie.
Ja, genau. Die heißt nicht Medizin, aber die heißt irgendwie anders, Körper, und ist egal. So, auf jeden Fall sitze ich da neben ihr und sehe die Fragen beantworten. Die weiß das alles. Alles. Und ich weiß 10%. Da ist bei mir Schluss. Das heißt, bei denen weiß ich, dass sie auf Quizniveau bei Fragen genau das wissen, was man braucht. Bei Herrn Professor Schieß mich tot an der Uni so und so, weiß ich, ob der nicht die theoretischen Abhandlungen so und so, aber sobald es darum geht, das in Verbindung mit, was weiß ich, beim Schubkarre fahren brauche ich die Muskulatur so und so, was weiß ich, Schubkarre fahren kenne ich nicht. Ich weiß nicht mal, was eine Schubkarre ist. Also von daher weiß ich nicht, wo ich auf der sichereren Seite bin.
Aber es wäre schon absoluter Boss-Move, jetzt irgendwie so bei als medizinischen Fachjoker Christian Drosten auszupacken oder sowas.
Der macht das ja vielleicht sogar.
Es muss ja nicht so jemand sein, aber ich sag mal,
das wäre doch schon ein geiler Move.
Also ich habe tatsächlich, medizinisch hätte ich jemanden in der Familie, meine Schwester, aber ich sag mal, wer jetzt das nicht hat, der, warum fragst du halt nicht einfach deine Hausärztin zum Beispiel?
Ja, weil ich nicht, die klare Antwort, weil es nicht nur um Wissen geht, sondern um Wissenstransfer in Bezug auf Quiz. Und da sehe ich, kenne ganz viele fachlich wahnsinnig gute Leute, die in jedem Quiz versagen würden, weil sie dann die Übertragung auf diese Dinge nicht hinkriegen. Die übertragen das auf Dinge auf einem Level, auf einem Niveau, die ich zumindest großenteils überhaupt nicht verstehe. Aber auf dem Level, wo es da gebraucht wird, kann man mit denen nichts anfangen. Also gibt es zumindest, und das Risiko wäre mir zu groß.
Ja, okay, gut, dann müssen wir noch
mal. Aber du hast immer noch nicht gesagt, wen du nehmen würdest. Also du würdest die Prominenz.
Nicht die Prominenz.
Nicht Prominenz.
Würdest du in die gelben Seiten schauen und dann.
Ja, oder ich sag mal, naja, gut, wir haben natürlich den Vorteil durch unseren Job, dass wir auch ein paar Leute kennen. Und wenn ich jetzt jemanden haben will, der sich mit Politik auskennt, dann gehe ich halt einfach mal in die Politikredaktion im Haus und frag mal drei Leute, weil die haben ja letztendlich auch ein sehr breit aufgestelltes Wissen. So, da würde ich jetzt natürlich nicht, keine Ahnung, unseren Berliner irgendwas aus dem Senat fragen. So, also keinen prominenten Politiker oder keinen Bundestagsabgeordneten, sondern jemand, von dem ich weiß, dass er das Wissen hat. Oder halt zum Beispiel finde ich ohne gute Idee einen Kunstprofessor von irgendeiner Universität. Das muss ja jetzt nicht die Direktorin vom irgendwas Museum.
Kennst du welche?
Nein, aber da kann man
doch... Ja, ich schon. Niemanden davon würde ich für diesen Job... Der ist am Telefon nicht mehr... Die ich kenne. Im Ernst. Die sind nicht in der Lage, in 20 Sekunden so eine Frage zu beantworten. Das geht nicht. Das können die nicht.
Okay. Also, werte Professoren da draußen an den Universitäten, sollten Sie zufällig den Herrn Michael Heun kennen, er traut es Ihnen nicht zu. Ja, dann... Wissen Sie jetzt Bescheid. So, gut, aber wir müssen mal weitermachen.
Karriere
schade. Wir müssen noch mal weitermachen, weil daran angeknüpft an die Frage nach dem richtigen Telefonjoker würde ich von euch gerne noch wissen, welches sind die Gebiete, vor denen ihr am meisten Schiss habt? Also so richtig, so eure absoluten Angstgegner im Bereich Themengebiete?
Die, für die ich mir halt auch Joker eingekauft hätte, halt so wirklich so Musik, Kunst und was war das erste nochmal, was ich gesagt hatte? Musik, Kunst und Film. Film kann ich mich überhaupt nicht aus, witzigerweise. Ich bin ja schon so Fernsehgucker, aber dann halt so, also so gerade bei älteren Sachen, nee, da bin ich nicht so. Und Literatur kann ich mich wahrscheinlich nur blamieren, weil ich immer denke, ich weiß halbwegs Bescheid und stimmt dann aber gar nicht so, wie ich in anderen Bereichen Bescheid weiß.
Ja, ich habe das ja sogar noch studiert und wenn man dann Literatur studiert hat, weiß man, dass man, also ich weiß, dass ich nichts weiß, ne, Sokrates und so. Also und das weißt du wirklich am Ende eines Literaturstudiums, das ist so, oder Kleist, das ist ein weites Feld. Du kannst jetzt nicht alles wissen. Von daher, ja, bei mir käme dann noch jeder mit, du hast so ein Literaturwissenschaften studiert, das muss er doch nur wirklich wissen. Nee, kann man gar nicht. Und von daher, das wäre mir natürlich aber auch am unangenehmsten, weil ich mich wahrscheinlich Jahre und Jahrzehnte dafür rechtfertigen müsste. Das ist aber einfach so. Und von daher, ja, es gibt letztlich ganz viel. Ich glaube, es gibt kaum ein Themengebiet, wo es nicht Sachen gibt, von denen ich keine Ahnung habe. Und von daher, wenn es darum geht, etwas zu finden, womit man auf die Fresse fällt, da hätte man auch bei mir kein Problem. Also von daher weiß ich gar nicht, ob es irgendwas gibt, wo ich besonders... Ich glaube noch am wenigsten, weißt du, wenn du so diese, weiß ich nicht, 500.000 oder 1 Million Fragen oder sowas, ich finde, da kann echt so gut für nichts mehr passieren. Also da hast du entweder das unfassbare Schwein, dass das irgendein abseitiges Wissen ist, was du durch irgendeinen Zufall hast, oder so, aber dir herleiten und es irgendwie... Da
kommt es halt darauf an, ob man halt genug Anekdoten in seinem Leben gehört hat und die zufällig dabei war.
So ist es, ja. Und von daher, da hätte ich am wenigsten Schiss, aber bei... Ja, eher die 2.000-Euro-Schiss-Fragen und so.
Also wenn man als Millionenfrage bekommen würde, ob eine tote Katze eher in einen Videorekorderkarton passt oder in einen Bügeleisenkarton, dann haben wir natürlich die entsprechenden Anekdoten gehört, um das zu wissen. So. Aber mein größtes Angstgebiet habe ich auch schon genannt, es ist die Politik. Also na, Sport natürlich auch, klar, könnt ihr euch denken, weil...
Aber da hast du nicht so Angst, dich zu blamieren, weil es...
Da fehlt mir nicht nur, ja genau, da fehlt mir nicht nur das Wissen, sondern da fehlt mir auch jegliches Verständnis in vielen Bereichen beim Sport. Ehrgeiz. Politik ist einfach damit beschäftige ich mich im Alltag schon, aber nicht tiefgründig genug, um die ein oder andere Frage beantworten zu können. Und in Verbindung mit unserem Job ist es, glaube ich, hat es ein hohes Blamierpotenzial. Und dann sitzt da ja noch Günter Jauch, der dann sagt, Sie sind doch Journalist, ne? So.
Das wird er sagen.
Wahrscheinlich würde ich gar nicht sagen, was ich beruflich mache, aber das muss man ja, ne? Naja, egal. Ja. So, wir kommen langsam zum Schluss. Also wir sitzen jetzt auf dem Stuhl, wir haben die 1-Million-Euro-Frage erfolgreich beantwortet und jetzt kommt die eigentlich wichtigste Frage von allen, nämlich, was machen wir mit dem vielen Geld?
Ach so, ich dachte, jetzt kommt erst die Frage, wann steige ich im Zweifel aus?
das musst du ja von der Frage abhängig machen. Das kann man ja so
nicht. Das kann man, glaube ich, nicht pauschal beantworten.
Das stimmt wahrscheinlich,
ja. Es ist ja auch, es gibt ja zum Beispiel Streit immer, also jetzt nicht immer noch, aber es gab großen Streit um diese legendäre Millionenfrage mit, aus wie vielen Teilen besteht ein Zauberwürfel, ne? Ist gar nicht mehr von wem die war, wo ich auch davor saß und mir dachte so, ja halt 26. Also, ne, das ist halt, weil ich einen Zauberwürfel lösen kann und deswegen weiß ich das natürlich und wobei ich die Frage noch falsch gestellt fand, weil es gibt ja in der Mitte noch dieses Achsenkreuz, das heißt im Grunde genommen wäre es 27, wenn man aber berücksichtigt, dass die Seitenteile fest dran montiert sind, dann wären es eigentlich nur 21. Also die Frage an sich war halt doof, aber man muss einfach Glück haben im richtigen Moment, glaube ich. So, aber deswegen, wir haben jetzt die Millionen, was machen wir damit?
Oh, schwierig, also, verschiedene Sachen wahrscheinlich. Also ich glaube, schön mal gucken, ob man, was man so für ein Ferienhaus in Italien kriegt. Und jetzt sagt er wieder, das muss man sagen, aber wahrscheinlich auch noch einen Teil an verschiedene Organisationen spenden, weil was soll man sonst mit einer Million machen? Ne? Ferienhaus und Spenden.
Ich würde erstmal mit einem Haus anfangen. Also so.
Nee, ich glaube, in Deutschland werde ich mir kein Haus kaufen. Nee? Hier bleib ich Mieter.
Okay.
Das könnten wir jetzt auch diskutieren, ne?
Nee, falscher Ort.
Ja, glaube auch. Ich gehe früher in Rente.
Nee.
Vergiss es. Oh ja, doch. Es.
Nein.
Geh auch auf 4-Tage-Woche runter.
Du gehst nicht in Rente. Vergiss es. No way.
Ganz einfach. Also, wer hat nicht schon mal drüber nachgedacht, was würde man mit einer Million machen? Ich würde mir früher mehr Freizeit gönnen. Und Lebensqualität. Irgendwo eine Immobilie oder irgendwas brauche ich nicht. Ja, selbstverständlich kann man auch seiner Verantwortung anderen Menschen gegenüber in dem Zusammenhang mal ein bisschen gerecht werden und irgendwo hinten ein paar Taler auch an vernünftige Adresse abliefern. Und du?
Ich würde mir ein Haus bauen, definitiv. Also, weil ich finde immer, das Thema Sorgenfreiheit ist so schön, ne? Und wenn einem das die Sorgenfreiheit ermöglicht, einfach keine Miete mehr zahlen zu müssen, vielleicht natürlich ab und zu mal was zu reparieren, klar, ist ja bei dem Haus immer.
Und wo? Würdest du es bauen?
Genau, du musst dann nämlich da bleiben, das ist nämlich das Problem.
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich würde so einen Mittelweg finden wollen aus, also ich bin ja schon Fan von Stadt, aber ich bin auch ein großer Fan vom Land. Und deswegen irgend sowas, was weiß ich, am Rand von Berlin zum Beispiel, finde ich gut. Dass man zwar schnell drin ist, aber man hat auch genauso schnell seine Ruhe, wenn man sie braucht und will. Mhm. Oh. Aber wisst ihr was, Leute? Das wird nie passieren, weil wir werden uns voraussichtlich nicht bewerben. Wir werden auch nicht angenommen und wir werden auch diese Kack-Millionen-Frage nicht beantworten können.
Ich kann sagen, bei bewerben und angenommen bin ich bei beiden noch nicht sicher, aber dass das keine Million wird, das halte ich auch für sehr wahrscheinlich.
Also es wird nicht so enden. Was wir aber wissen, ist, dass wir uns hier nächste Woche wieder treffen, oder?
Das stimmt. Na,
selbstverständlich. Also ich bin vielleicht wieder auf einer anderen Terrasse, aber ja.
Genau, und bis dahin könnt ihr uns natürlich überall, wo ihr uns hört, auch abonnieren. Ihr könnt uns
eine
E-Mail schreiben an ichglotztv@berlinerverlag.com. Ihr könnt uns bei Facebook, Twitter und Instagram kontaktieren.
Genau, und schöne DM bei Instagram, die wir dann auch nicht ignorieren wie die letzten. Wir müssen da mal reinkommen, wir müssen mal in einer der nächsten Ausgaben da vielleicht das über das eine oder andere mal sprechen.
Das machen wir, da befragen wir die zuständige Kollegin, was da alles reingekommen ist. Und bis dahin macht ihr einfach das, was Micha, Flo und ich machen. Was ist das nochmal?
Also ich für meinen Teil, ich glotz TV.
Ich glotz TV, der Fernsehpodcast des Berliner Kurier.